ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gerne mit dir über Ängste sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von der WubiBox, einer Audiobox für Kinder, die mit Spotify funktioniert. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hi Oliver.
Wir haben eine Hörerinnen-Mail bekommen, die ich dir gern vorlesen würde und oder euch allen. Und die der Grund ist, warum wir heute zum Thema Angst, zum Thema Ängste aufnehmen wollen. Liebe Nora, hast du noch einen Tipp für mich, wie ich mit meiner Tochter, fast 7, die sehr viele Ängste im Alltag hat, umgehen kann, sodass sie die Ängste überwinden kann? Zum Beispiel nicht für eine Minute allein im Auto zu bleiben oder beim Autofahren mich bereits 150 Meter vor einer roten Ampel schon fast panisch auf die rote Ampel hinzuweisen. Oder könntet ihr vielleicht eine Folge zum Thema Umgang mit kindlichen Ängsten machen? Eine Psychologin meinte zu mir diesbezüglich, dass ich sie quasi abhärten solle, also um das im Auto alleine bleiben zu lernen. Das gefällt mir jedoch nicht. In großer Dankbarkeit, Anne.
Ja, oh, da steckt viel drin.
Meine Gefühle sind jetzt erstmal bei diesem Mädchen und dem Auto, ne?
Ja, Gefühle sind so ein bisschen bei der Psychologin, die ich ja nicht kenne und von der ich natürlich auch nicht weiß, was die genau im Detail gesagt hat, aber die ich jetzt trotzdem gerne mal so ein bisschen gerade schütteln würde, weil ich genau diesen sehr kurz gegriffenen Rat, so dieses einfach abhärten, so oft höre und so schlimm finde, dass das, ne, 2026 immer noch oft so die angebotene Lösung ist. Und gerade auch bei Fachkräften würde ich da einfach mehr Selbstreflexion und mehr Einordnung, ne, erwarten, weil tatsächlich eben auch der aktuelle Stand der psychologischen Forschung ist, dass eben genau diese Abhärterei überhaupt nichts bringt und sogar Ängste noch verstärken kann. Und es gibt natürlich, ne, verhaltenstherapeutische Maßnahmen, die auch darauf abzielen, dass man sich quasi selbst so ein bisschen desensibilisiert und sich in Anführungszeichen selbst so Stück für Stück ein bisschen, man könnte es abhärten nennen, man könnte auch sagen, robuster macht im Umgang mit bestimmten Ängsten. Aber da geht es eben nie darum zu sagen, einfach Kind im Auto einsperren, irgendwann lernst du das schon so, ne? Aber so klingt das ein bisschen aus dieser Mail heraus. Und insofern sind wir da schon mitten im Thema, das ich glaube, ganz, ganz viele Eltern beschäftigt, dass kindliche Ängste uns verunsichern können, dass wir auch oft Sorge haben, dass ich das so durchziehen kann durch eine Biografie und dass dann Kinder wirklich auch eingeschränkt sind in ihren Möglichkeiten, das Leben zu genießen und in Vollzügen zu leben, weil sie vor so vielen Sachen Angst haben. Und dass gleichzeitig uns oft so ein bisschen die Handlungsoptionen fehlen, weil wir häufig das Gefühl haben, wir müssten uns quasi entscheiden zwischen hart sein und das Kind einfach zwingen, was sich blöd anfühlt, oder quasi jeder Angst nachgeben. Und dann wird der Erfahrungsradius des Kindes, gerade bei sehr ängstlichen Kindern, immer kleiner, weil es sozusagen vor immer mehr Dingen, ne, zurückschreckt. Also das ist so eine Angst dann zu sagen, irgendwann können wir nur noch zu Hause sitzen, weil alles andere unheimlich ist. So.
Und die Vorhänge zuziehen. Also das sind so die beiden Extreme, die quasi vom elterlichen Horizont dann aufscheinen. Ja. Wenn ich das falsch mache mit der Angst, dann muss ich hart sein oder habe ein Kind, das im Dunkeln sitzt, so ungefähr. Oder
im Hellen sitzt, genau.
Quasi. Ja. Und das ist beides Quatsch, sagst du, ne?
Ja, also auch dieses Schwarz-Weiß-Denken zu sagen, das sind die einzigen zwei Optionen. In Wirklichkeit ist das Thema Ängste eins, das man super differenziert betrachten muss und dem wir uns in so einer Podcast-Folge natürlich auch nur nähern können. Ne? Das hat so viele Aspekte. Aber ich finde es trotzdem erstmal wichtig, da anzufangen, wo Anne, die uns geschrieben hat, sozusagen beginnt, nämlich einfach zu sagen, es gibt Kinder, die haben die Tendenz dazu, sehr ängstlich zu sein. Und das hat tatsächlich mit unterschiedlichen Dingen zu tun, aber man geht aktuell in der Persönlichkeitsforschung davon aus, dass das nicht nur was mit Erfahrungen zu tun hat oder mit Erziehungsstil oder diese Kinder sind auch nicht alle traumatisiert, sondern dass es tatsächlich auch was mit Anlagen zu tun hat, mit der Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert. Dass es einfach Kinder gibt, die risikofreudiger sind und robuster sind, auch emotional. Und es gibt Kinder, die haben von der Art und Weise, wie ihr Gehirn, ihr Nervensystem funktioniert, eine stärkere, ne, Disposition, dass sie einfach anfällig sind für Ängste, für Sorgen, für Schreckhaftigkeit, für eine hohe Sensibilität für Gefahren. Und auch da muss man wirklich aufpassen, dass man das nicht bewertet. Wir haben manchmal so in unserer Gesellschaft diese Tendenz zu sagen, je robuster ein Kind, desto besser. Ja? Wenn man wirklich mal ein Kind kennengelernt hat, das sozusagen angstfrei ist, ja, dann stellt man schnell fest, das ist auch nicht witzig. Weil wenn du dir vorstellst, du hast so ein Kind, weißt du, der wirklich, das wirklich so keinerlei Gefahrenbewusstsein hat, überall hochklettert, ohne zu schauen, ob man da jemals wieder runterkommt, keinen Respekt vor wirklichen, echten, reellen Gefahren in irgendeiner Form ausgeprägt hat und einfach immer so ein bisschen mit so einem wird schon schief gehen, weißt du, Modus da in die Welt rausgeht, das kann krass gefährlich sein und das kann auch für die entsprechenden Eltern oder Erwachsene, die da zuständig sind, eine unfassbar anstrengende Situation sein, weil sie quasi permanent ja praktisch das Gefahrendetektorsystem für ihr Kind sein müssen. Und das ist ja auch nicht gesund, sondern wir brauchen tatsächlich alle auch Ängste. Ne? Wir brauchen auch die Möglichkeit, vor Dingen zurückzuschrecken, um sicher zu bleiben. Und gleichzeitig sollen diese Ängste nicht überhand nehmen. Und diese Balance müssen ganz, ganz viele Kinder lernen, von der einen oder von der anderen Seite kommen sozusagen. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich.
Das heißt, wir verwechseln es manchmal mit Mut, der gar keiner ist.
Ja.
Weil jetzt, wenn wir noch einmal bei Anne ins Auto mitsteigen, ist es nicht einfach möglich, mit einer Mischung aus Zuversicht und Abwarten und entschärfender Situation, dass sich das schon findet? Ich meine, es ist jetzt total absurd, weil, Anne, falls du das hörst, du bist jetzt quasi nur noch, du bist jetzt nur noch Folie, ja, weil wir wissen ja überhaupt nicht die Vorgeschichte und da ist eine Psychologin im Gespräch und so weiter und so fort, aber anscheinend hat man ja gesagt, wir müssen jetzt an diese Ängste irgendwie ran. Aber wie verbreitet sind Ängste? In dem Fall ist das Kind 7. Also wie stark ist einfach Angst ein Teil von kindlichem Leben?
Ja, und es ist schon auch wichtig, bei Ängsten so ein bisschen spezifisch hinzuschauen und zu sagen, was macht diese Angst mit meinem Kind? Was macht diese Angst auch mit mir? Also es gibt tatsächlich viele Eltern, die sich um bestimmte Dinge Gedanken machen, weil sie das Gefühl haben, dass ihr Kind eine quasi nicht altersgerechte Angst vor etwas hat. Und dann haben Eltern oft das Gefühl, sie müssten da jetzt was damit machen, obwohl eigentlich weder ihr Kind noch sie damit einen Leidensdruck haben. Eher aus so einem
Erzieherischen Aspekt. Ja. Ich finde, schön, wenn ich da noch einmal einhake. Also das machst du, da ist der große Unterschied. Also zwischen mein Kind leidet unter der Angst und ich weiß nicht, was ich tun soll und ich will keinen Angsthasen haben.
Ja.
Meinst du so?
Ja.
Ah, okay.
Also zum Beispiel gibt es relativ viele Eltern, die mir immer mal schreiben, dass sie das besorgt, dass ihr Kind 5, 6, 7, 8 Jahre alt ist und noch nie woanders übernachtet hat und auch das partout nicht will. Nicht bei den Großeltern, nicht bei Freunden, so, weißt du? Und wenn man dann zurückfragt und sagt, stellt das für euch als Familie eine Belastung dar? Also gibt es wirklich Situationen, wo ihr als Familie sagen würdet, es wäre jetzt mega gut, das würde gehen, aber unser Kind packt es nicht oder unser Kind würde das selber wahnsinnig gerne machen und leidet darunter, dass es sich das nicht traut oder so, ne? Und dann ist es irgendwie ausgeschlossen von irgendwelchen Übernachtungspartys oder so. Und sehr, sehr häufig sagen die Eltern, nee, für uns ist das eigentlich kein Problem, für unser Kind auch nicht. Aber wir denken halt trotzdem, das ist doch mit 7 nicht mehr normal oder mit 8 oder mit 5. Alle anderen in unserem Umfeld machen das schon.
Oder die erste Klassenfahrt steht bald an und wie soll das dann werden?
Ja,
ne?
so. Externer Druck. Und da ist halt immer die Frage, also bei ganz, ganz vielen dieser Themen ist es wirklich so, dass ich der tiefen Überzeugung bin, dass Dinge sich auch einfach auswachsen können, dass Kinder unterschiedlich lange brauchen, um eine emotionale Sicherheit in manchen Situationen zu finden. Und diese Vorstellungen, was in welchem Alter angemessen ist, sind auch oft total arbiträr, ne? Die hängen dann auch von der jeweiligen Kultur ab und vom jeweiligen sozialen Umfeld, was man halt so mitkriegt und was einem so erzählt wird. Und es gibt einfach unglaublich viele Menschen, also wenn man jetzt sich so unter Erwachsenen umhört, die erzählen können von irgendwelchen Ängsten, die sie als Kinder hatten und dann waren die irgendwann einfach weg. Und zwar ohne Therapie oder ohne Zwang oder Konfrontation, einfach durch Reife, Entwicklung, neue Impulse, ne?
Meine Schwiegermutter hat mir erst neulich erzählt, dass sie ihr Leben lang Flugangst hatte und jetzt reist sie wie eine Wilde, auch mit dem Flugzeug, dass sie sagt, weißt du, irgendwann war das einfach weg. So. Und dann ging's. So.
Ja.
Also auch im hohen Alter, ja, meine ich, geht das noch. Also ja, ja, im höheren Alter.
Ja, nee, ich war zum Beispiel selber auch so ein Kind, das wirklich viele Jahre mit dem Thema woanders übernachten, woanders schlafen und so ein Riesenthema hatte. Ich wollte das nicht. Ich hatte da Angst, ich hatte da Schwierigkeiten mit. Und dann wurde manchmal so ein bisschen meinen Eltern prophezeit, ne, so dieses Kind wird euch immer am Rockzipfel hängen, so, ja. Und dann war das irgendwann in der Pubertät wie so ein Schalter umgelegt. Dann war einfach, ich kann das gar nicht erklären, dann gab es einfach irgendwann so einen Punkt, wo ich dachte, nee, eigentlich ist das ja Quatsch, warum soll ich nicht da hinfahren können, warum soll ich hier nicht übernachten können, warum soll ich nicht bei der Freundin schlafen können, das ist doch völlig, also kann doch nichts passieren. Und auf einmal war das okay, wirklich mehr oder weniger von einem Moment zum anderen. Und dann habe ich nie wieder Angst gehabt, woanders zu übernachten und bin heute ja ganz, ganz viel unterwegs, so, ne?
Ich glaube auch, ist es streng genommen auch nicht das Gleiche ist. Also ich glaube, dass ein großer Unterschied ist, ob du, also du packst deinen Schlafanzug und deine Zahnbürste und dein Kuscheltier und so einen Rucksack und dann wirst du da so irgendwo so abgestellt, ja, und dann ist da irgendwie so eine Mama und so ein Papa. Mhm. Also weißt du, so gehen wir so und dann muss ich jetzt da und fremd und wie riecht es hier? Oder so dieses, ey, voll geil, keine Ahnung, Tim Tom macht eine Party und wir pennen da alle, weißt du, so, yeah. Also das ist ja auch dann einfach ein ganz anderer Zugang nochmal auf das Thema ist. Und man das gar nicht mehr braucht. Also diese Angst vor bei fremden Eltern und Leuten da irgendwo, weiß nicht, wie deren Regeln sind und so. Manches löst sich einfach aufgrund des Alters, ja.
Ja, ja, total.
Stimmt schon.
Ja, und natürlich ist es, macht es auch einen Unterschied psychologisch, ob du quasi als Kind irgendwo so ein bisschen hinverfrachtet wirst, im Sinne von, du übernachtest jetzt mal bei deinen Großeltern, so, ne? Oder ob du quasi selbstbestimmt mit 13, 14, 15, 16, 17, was auch immer sagst, genau, ich will auf diese Fahrt mit, ich will bei diesem Festival schlafen, ich will, ne? Also ich habe eine Eigenmotivation, wohin zu gehen und da gehört es dann halt auch dazu, da pennen zu können irgendwie, ne? Und um nochmal auf dieses Beispiel mit dem Kind im Auto zurückzukommen, das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich mich frage, wie hoch ist da wirklich der Leidensdruck für alle Beteiligten und wie wichtig ist, sag ich mal, dieses Thema? Also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel Angst vor Wasser hat, als Beispiel, und sozusagen sich total sträubt, in eine Badewanne zu gehen, zu duschen, ins Schwimmbad zu gehen, alles, was mit Wasser zu tun hat, ist schlimm. So, dann würde ich sagen, okay, da würde ich schon eine Notwendigkeit sehen, was damit zu machen. Das wäre schlecht, wenn das sozusagen auf Dauer so bliebe. Da sind einfach sowohl aus hygienischen Gründen, aber auch aus Gründen von Freizeitgestaltung dann einfach irgendwann sehr, sehr viele Dinge nicht möglich, ne? Und da würde ich schon gucken, zu sagen, wie kann man vielleicht so nach und nach und vorsichtig mit so einer Angst umgehen? Können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie man das konkret machen kann. Aber so eine sehr spezifische Situation wie, mein Kind will nicht allein im Auto bleiben. Ja, warum sollte es das müssen? Also es gibt aus meiner Sicht ein paar Situationen, da ist es so ein bisschen vielleicht praktisch, wenn du ein Kind nicht einmal abschnallen und wieder anschnallen musst, weil du nur kurz beim Bäcker Brötchen holen willst oder so. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich eine Einschränkung der Lebensqualität von irgendwem, zu sagen, ich nehme mein Kind da jetzt eben mit. So. Und wenn das Kind 3 wäre, würde man vermutlich gar nicht drüber nachdenken und auch sagen, ich will das gar nicht allein im Auto lassen. Und warum soll das dann mit 7 auf einmal unbedingt notwendig sein? Und ich kenne Erwachsene, die das unangenehm finden, alleine in einem Auto zu sitzen, insbesondere wenn das abgeschlossen ist, selbst wenn das nur ganz kurz ist, weil das sozusagen psychologisch einfach auch so ein Gefühl machen kann von, ich bin jetzt hier in so einem Käfig und wenn irgendwas wäre, komme ich nicht raus, ne? Und da ist dann für mich wirklich manchmal die Frage, wird dann so ein Thema nicht sozusagen zu groß in unserem Kopf, weißt du, ist das, also wenn ein Kind vor sowas Angst hat, was spricht dann dagegen, erstmal zu sagen, du, dann lasse ich das Thema ruhen, dann musst du das nicht können, und die meisten Teenager, die ich kenne, nutzen diese Option zu sagen, du kannst auch mal im Auto sitzen bleiben, total gerne und machen dann gerne, irgendwas am Handy oder so, anstatt irgendwie in der Postschlange mit einem zu stehen oder so. Aber ich glaube, bei relativ vielen Kindern wird in so einer Situation so ein bisschen dieses Bindungsband, von dem Herbert Rispolster immer spricht, aktiviert. Und man muss ja wirklich auch ganz pragmatisch sagen, wenn du da in so einem Auto sitzt, du bist da irgendwie festgeschnallt, du kannst da nicht spielen, du bist nicht in deinem Zimmer oder kannst irgendwas frei machen, sondern du sitzt da ja dann wirklich auch so ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt und musst darauf warten, dass halt jemand wiederkommt. Ich kann das schon verstehen, dass das für viele Kinder einfach eine nicht besonders angenehme Situation ist.
Ich werde den Punkt sofort wieder aufgreifen. Ich will nur kurz Anne sozusagen zitieren, die ja eher so, glaube ich, symptomatisch Auto, also auch 150 Meter vor der roten Ampel schon warnen. Also das klingt schon nochmal was nach anderem als so dieses, nur dieses, stell dich nicht so an, ich hole bloß ein paar Semmeln und bin gleich wieder da, Ding, wo man tatsächlich, da gebe ich dir recht, diskutieren könnte, ob das jetzt richtig wertvoll, sinnvoll ist. So, ich glaube nur, dass sie anscheinend beschreibt, da gibt es aus ihrer Wahrnehmung eine etwas übergroße Angst rund ums Thema Auto und wir alle wissen nicht, was da ist. Gleichzeitig wollte ich jetzt aber deinen Punkt nicht entkräften, weil, wie gesagt, zum Teil ist es halt ja auch nur eine Blaupause für deine Gedanken, dass wir bei vielen kindlichen Ängsten ohne Not aus grundsätzlicheren Erwägungen mit zu viel Druck hinschauen. Ne? Also, wenn es jetzt wirklich nur so wäre, dein Kind will nicht 2 Minuten da und da alleine, nur weil du kurz dann ist die Frage schon gerechtfertigt von Nora zu sagen, muss es das jetzt wirklich sein?
Ja.
Muss es wirklich jetzt die 2 Minuten? Was genau ist jetzt an Autonomie und Angstüberwindung auf der einen Seite und auf schneller Erledigung von Brötchen holen wirklich gewonnen, wenn das Kind halt doch mitkommt?
Ja. Nee, und es ist tatsächlich so, ich finde das gut, dass du das nochmal betont hast, es scheint ja um mehrere Themen rund ums Thema Auto zu gehen und ohne jetzt da zu spezifisch reingehen zu wollen, weil wir natürlich auch über Ängste generell sprechen wollen, kann ich auch nochmal so sagen, aus persönlicher und biografischer Erfahrung sagen, dass ich gerade mit dem Thema Auto und Ängste rund ums Thema Auto auch als Kind durchaus zu tun hatte und glaube sogar auch ein bisschen erklären zu können, woran das liegt. Weil einerseits ist ja für viele Kinder, auch in meiner Kindheit war das so, das Auto so ein Alltagsgegenstand. Du wirst irgendwie jeden Tag irgendwo hingefahren und du sitzt da halt so hinten drin. Und auf der anderen Seite war schon auch das Auto immer sowas, wo man ja in verschiedenen Situationen auch gewarnt wurde. Also sowohl als Fußgängerkind oder Fahrradfahrerkind hieß es immer, Achtung, Auto. Ne? Also die können auch gefährlich sein. Es wurde schon auch eine starke Assoziation mit Auto und Unfällen, sag ich mal, geprägt im Sinne von, das ist ein Risiko in deinem Leben. Und ich habe durchaus auch mitbekommen als Kind, so im frühen Grundschulalter oder so, dass es eben auch Autounfälle, also Auto zu Auto gibt. Und dann wurde einem ja auch oft erklärt als Kind, du musst dich anschnallen im Auto, falls es einen Unfall gibt zum Beispiel. Und das hat natürlich für mich dann auch diesen Gedankenprozess oft ausgelöst, zu sagen, Autofahren ist einerseits was sehr Normales und andererseits anscheinend ja trotzdem auch was potenziell Gefährliches, weil es gibt keine andere Situation in meinem Leben, wo ich angeschnallt in so einem dicken, gepolsterten Sitz sitzen muss, falls was passiert. So. Mhm. Und in meinem Fühlen ist dann diese Angst vor dem Autofahren, das irgendwie täglich passierte und gleichzeitig ja anscheinend irgendwie eine gefährliche Sache war, teilweise sehr groß geworden. Und ich habe sehr, sehr viel darüber nachgedacht, so mit 6, 7, wie das sein kann, dass meine Familie einerseits anscheinend mega entspannt so durch die Gegend fährt und andererseits dabei doch anscheinend ja auch sich und mich jedes Mal aufs Neue einem tödlichen Risiko aussetzt. Wie geht das so? Und dann habe ich so versucht für mich mit den Möglichkeiten einer 6-Jährigen, die natürlich noch nichts von Wahrscheinlichkeitsrechnung oder irgendwas weiß, zu überlegen, wie gefährlich muss etwas sein, dass man diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen ergreift. Und wie wahrscheinlich ist das sozusagen, dass, wenn ich in ein Auto steige, ich dann auch da ankomme, wo ich hin will? So, ne? Und dann habe ich so versucht, für mich so zu überlegen, wie viele Leute kenne ich, die bei einem Autounfall gestorben sind? Zum Glück niemanden. Also scheint es nicht so wahrscheinlich zu sein. Gleichzeitig, wenn es niemand wäre, dann hätten nicht alle so einen Respekt davor. So. Und ich erinnere mich, dass ich ja wirklich viel drüber nachgedacht habe. Und dann irgendwann zu dem Schluss kam, um mich selbst so ein bisschen zu beruhigen. Ich krieg manchmal mit, wenn meine Eltern Nachrichten schauen, weißt du, Tagesschau so, ich spiele da über der Ecke und krieg so am Rand mit. Da hört man echt fast nie von tödlichen Autounfällen in der Tagesschau. Also scheint es nicht so oft zu passieren. Und dann habe ich diese Erkenntnis irgendwann mal meinem Vater erzählt, also so erste Klasse, ne? Ich finde es voll beruhigend. Es gibt so wenig Verkehrsunfälle. Ich habe davon noch quasi nie in der Tagesschau gehört. Und mein Vater hat dann
Auftritt Papa Imlau.
In großer Ehrlichkeit und ohne das Böse zu meinen, gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn die jeden Tag alle Verkehrsunfälle in der Tagesschau vorlesen würden, die an dem Tag passiert sind, die würden gar nicht mehr fertig werden. Das ist, weißt du, also das ist so alltäglich, das kommt gar nicht in die Tagesschau. Und dann war ich wieder so in diesem, oh mein Gott. Mein Erklärungsmodell hat nicht funktioniert. Das ist anscheinend doch super gefährlich. Punkt. So, weißt du? Und ich erzähle das nur, um einfach so zum Ausdruck zu bringen: Kindliche Gehirne verarbeiten einfach viele Dinge, glaube ich, anders, als wir das als Erwachsene oft auf dem Schirm haben. Die nehmen Informationen auf und fügen die zusammen und bauen da so ein bisschen ihr eigenes Weltbild. Und auch so können dann sehr, sehr leicht Ängste entstehen, wo man dann als erwachsene Person teilweise davor steht und denkt, warum warnt mich jetzt mein Kind vor dieser roten Ampel? Ich bremse doch immer. Aber vielleicht hat irgendjemand diesem Kind höchstwahrscheinlich, weißt du, in irgendeinem Kontext schon mal erzählt, wie wichtig rote Ampeln sind, wie wichtig das ist, dass man da anhält, wie gefährlich das sein kann, wenn jemand über eine rote Ampel geht als Fußgänger oder fährt mit dem Auto und dann kann sich das so manifestieren, zu sagen, da muss ich mit aufpassen. Ne?
Ja, und dann hilft es halt auch nichts, das abzutun oder klein zu reden oder reiß dich mal zusammen, Appelle ans Gehirn zu schicken, weil die da gar nicht ankommen.
Ja. Und klar, die Frage ist dann, also wenn wir jetzt so ein bisschen eine Genese quasi überlegt haben, wie entstehen dann teilweise Ängste, und das ist eben oft nicht so irrational, wie es scheint, sondern da nehmen Kinder unterschiedliche Puzzleteile, Bausteine, fügen die irgendwie zusammen und auf einmal ist da so eine Angst entstanden, ist natürlich trotzdem die Frage, wie gehen wir damit um? Und was ich eben oft erlebe, ist, dass Eltern auch aus nachvollziehbaren Gründen einfach ein bisschen genervt sind von diesen Kinderängsten, die so ein bisschen als sinnlos und störend empfinden und einfach dann auch manchmal so ein bisschen sagen, jetzt hör doch mal auf, das nervt, ja, lass das doch. Und das verkennt natürlich den Leidensdruck, der oft mit solchen Ängsten einhergeht. Also ja. Die Kinder weisen ja dann eben nicht auf so eine Angst hin, weil sie anstrengend, nervig, aufmerksamkeitszuheischend sind, sondern die haben ja wirklich Angst. Und wenn wir als Erwachsene uns an Situationen erinnern, wo wir Angst haben, auch wenn wir das Gefühl haben, diese Ängste sind besser begründet, ja, dann wissen wir, dass Angst zu den schlimmsten und unangenehmsten Gefühlen gehört, die man so haben kann, ne? Also wir hatten ja in dieser Folge zum Thema Überbehüten und so auch ein bisschen über Elternängste gesprochen und so diese Momente, wo man teilweise denkt, boah, das Kind sollte seit 10 Minuten zu Hause sein, wo bleibt das? Ne? Und wo man dann anfängt, so unruhig zu werden und sich auszumalen, was könnte jetzt auf dem Schulweg passiert sein oder so. Das ist ein total schlimmes Gefühl, Angst ums eigene Kind zu haben. Und ich glaube, das hilft manchmal, sich das vor Augen zu halten, dass wenn ein Kind vor einem Hund Angst hat, beim Autofahren Angst hat vorm Dunkeln, allein im Bett, was auch immer, dass das das gleiche Gefühl ist, wenn auch von einem anderen Auslöser hervorgerufen. Einfach, dass man da auch empathisch bleiben kann, ne?
Genau. Und dass es irgendwo einen Kern und eine Ursache für diese Angst gibt und sei es das Nervensystem, ne? Also Shoutout Kathi Bonnet. Ja. Also das ist einfach schon irgendwo einen Grund gibt, warum das Gehirn in diesem Kind eben diese Angst auslöst. Ja,
ja. Und gleichzeitig gibt es natürlich Ängste, die, sage ich mal, auch für Erwachsene empathisch oft leichter zu erfassen sind. Ängste, die wir vielleicht von uns selber kennen oder Ängste, wo wir so das Gefühl haben, ja, das ist klar, da ist dem Kind mal das und das passiert. Und deswegen hat es jetzt Angst. Ne? Also so das und das fällt uns dann oft leichter. Und gleichzeitig gibt es Ängste, die wirken von außen quasi gar nicht erklärlich. Und dann ist es auch umso schwerer, manchmal, glaube ich, da in der Empathie zu bleiben. Ich kann noch einen Mini-Sidekick dazu machen mit einer Geschichte, damit kann ich was erzählen, was niemand über mich weiß. Ja, es ist auch nichts Dramatisches, aber ich selber leide unter Trypophobie. Das kennt kein Mensch. Das ist eine ganz Trypophobie heißt das. Und das ist so eine ganz weirde Sache. Da hat man so eine Angst/Aversion vor bestimmten Mustern quasi. Also es gibt Oberflächen, die so gleichmäßig gemustert sind in einer Weise, dass ich die nicht angucken kann, ohne dass mir schlecht wird oder dass ich das Zimmer verlassen muss oder so. Und zum Beispiel.
So M.C. Escher-mäßig, meinst du so Quadraten?
Nee, das sind, bei dieser Trypophobie sind das eher Muster, die so mit Kreisen zu tun haben oder mit Löchern, die in einer bestimmten Regelmäßigkeit auftreten. Zum Beispiel, also was für mich zum Beispiel ganz schlimm ist, kannst du, also man kann da wirklich drüber lachen, wenn man das erzählt, aber es ist wirklich ein echtes Ding. Zum Beispiel in ein Glas voller Strohhalme gucken, wo praktisch regelmäßig, weißt du, von oben, wo du praktisch regelmäßig diese Löcher hast, und das geht dann so in die Tiefe, ja, aber das kann auch bei so regelmäßig zerklüfteten Steinen sein oder wenn jemand auf eine Zunge zoomt. In einem Foto oder sowas, weißt du, wo du dann so diese kleinen Hügelchen so siehst. So, und das ist einfach ein Phänomen, das es gibt. Das haben ein paar Leute, kein Mensch weiß, warum das manche Menschen haben und warum nicht. Aber ich habe da eine richtig starke körperliche Reaktion. Also ich kann bestimmte Muster nicht aushalten. Und man geht davon aus, so ein bisschen in der Forschung, dass das vielleicht so ein evolutionäres Überbleibsel ist, dass das irgendwie schützen sollte vor dem Muster von bestimmten Pflanzen oder Tieren, die potenziell giftig sein könnten oder so. Fakt ist einfach, manche Leute haben das und andere Leute können das absolut nicht verstehen und halten das eher für witzig so. Das ist jetzt nichts, was mich in meiner Lebensqualität riesig einschränkt. Ja, ich bin jetzt nicht umgeben von lauter löchrigen Oberflächen. Aber es gibt immer mal wieder Momente im Alltag, wo ich echt so merke, oh, hier muss ich weg oder ich muss bei der Fernsehwerbung auf einmal ausschalten, weil da irgendein blödes Bild im Hintergrund ist oder so, was ich nicht sehen kann. Ich erzähle das nur deswegen, weil das für mich tatsächlich, also das zu haben, für mich tatsächlich eine krasse Empathieschule war, zu sagen, es gibt nichts Irrationaleres, als Angst, ein Glas voller Strohhalme anzugucken oder das nicht aushalten zu können. Und trotzdem ist das bei mir so. Und wenn irgendeins meiner Kinder jetzt irgendeine mega für mich nicht nachvollziehbare Angst hat, da denke ich immer an diese Situation und denke, ich kann es genauso wenig nachvollziehen, aber es ist auch nicht weniger absurd als diese Angst, weißt du? Und egal, was mein Kind sagt, Angst vor einer bestimmten Farbe, Angst vor einem bestimmten Haus oder dass da jemals irgendwas passiert ist, was auch immer, denke ich immer so, ja, Menschen sind verschieden, Gehirne sind verschieden, keine Ahnung, was da dahinter steckt, aber es ist auch nicht unlogischer als diese Angst, weißt du? Und das hilft tatsächlich dann manchmal.
Super. Ich glaube, das kann uns allen, die wir das hören, also ich habe von
Trypophobie. Kannst du es mir nochmal?
Weil das ja, glaube ich, wenn ich dich richtig verstehe, ein großer Anteil ist von dem Umgang mit Ängsten anderer. Je empathischer man damit umgeht, desto eher lässt sich's irgendwie vielleicht eine Lösung finden oder eine Regulierung finden oder eine Ad-hoc-Maßnahme finden, als wenn ich nur mit diesem stell dich nicht so an oder da muss sie jetzt durch. Ja. Also es wäre dir sicher nicht geholfen, wenn ich jetzt in bester therapeutischer Absicht dir regelmäßig ein Glas Strohhalme hinhalten würde und sage, und?
Geht's heute?
Jetzt durch. Ja, so. Ja. Geht's heute? Geht's jetzt? Ja. Würde man ja auch mit dir nie machen. Auf die Idee käme man ja nur wirklich nicht. Ja. Aber bei einem Kind würde man sagen, wer weiß, vielleicht arbeitet sie später in der Bar und dann muss sie in Strohhalme gucken können. Und jetzt muss das arme Kind, ob es will oder nicht, 10 Minuten Strohhalme gucken.
Ja.
Mann.
Und was tatsächlich halt viele Leute, glaube ich, so als Halbwissen haben, was dann eben auch gefährlich sein kann, ist, dass viele Leute sagen, ja, aber manchmal braucht es doch auch so eine Konfrontationstherapie. Das ist ja so ein Begriff, der wird dann oft auch so im laienpsychologischen Sinne verwendet, im Sinne von, Kinder dürfen nicht immer ihre Ängste vermeiden, sonst werden Ängste nur schlimmer. Deswegen muss man sich und seine Kinder eben auch mit Sachen konfrontieren. Und das ist ja auch was wir einmal so im Kontext von Schulangst besprochen haben in dieser Folge. Ich will da aber nicht hin, dass es immer wieder dieses Argument gibt zu sagen, wenn ein Kind Angst hat vor der Schule und man gibt dieser Angst nach oder vor der Kita, dann verstärkt sich diese Angst nur und man muss die sozusagen brechen im ersten Moment und das Kind in die Schule quasi schon mit Gewalt reinschieben, Konfrontationstherapie. Ja, das Kind muss dann eben die Erfahrung machen, dass es da nicht so schlimm ist. Und da finde ich es einfach nochmal, ja?
Ist das aber wirklich ein Fachterminus oder ist das so eine Hausgartenpsychologie-Formulierung? Weil sich in kleinen Dosen Dingen auszusetzen, gut begleitet, dachte ich, macht bei bestimmten Dingen, Spinnen oder sowas, kann es ja Sinn machen, wenn du wirklich ein Problem hast und aber halt auch einen Keller hast und du musst in diesen Keller und da sind die Spinnen oder so. Aber Konfrontation klingt ja immer noch so nach mir nach, boah, jetzt, weißt du, jetzt hau ich dir eine Tarantel ins Gesicht und das spült dann irgendwie deine Ängste neu durch.
Ja, also meines Wissens ist es so, dass man tatsächlich schon in der Verhaltenstherapie auch den Begriff Konfrontationstherapie verwendet hat. Jetzt in den letzten Jahren höre ich öfter Expositionstherapie, also sich aussetzen sozusagen einem Thema. Ne? Aber es gibt schon, muss man ehrlich sagen, gerade aus der Verhaltenstherapie eine ganz gute Evidenz für, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene spezifische Ängste oft mit am besten überwinden können, wenn sie sich dosiert mit dem Objekt oder ne, der Situation, vor der sie Angst haben, befassen und auseinandersetzen und da sozusagen dann eben auch nach und nach immer mehr die Erfahrung machen, das, wovor ich Angst habe, ist gar nicht so gefährlich. Und gleichzeitig der Trugschluss ist eben oft, dass wir so im, sag ich mal, populärpsychologischen Sinne dann oft die Vorstellung haben, Konfrontationstherapie heißt, Kind hat Angst vor Hund, Kind muss Hund streicheln, dann geht die Angst weg. So. Und dass aber in Wirklichkeit eben diese verhaltenstherapeutische Intervention unglaublich sensibel und kleinschrittig gestaltet werden muss und auch immer darauf basiert, dass die Person, die diese Angst hat, die A überwinden will und auch B bereit ist, sozusagen sich Schritt für Schritt dieser Angst zu stellen, also dazu nicht extern gezwungen wird. Ne? Also wenn ich mir jetzt, ich habe mich vor kurzem mit einer befreundeten Kinder- und Jugendpsychotherapeutin unterhalten, die diese Expositionstherapie teilweise macht und die hat eben erzählt, wie sie mit einem Kind gearbeitet hat, das eben extrem starke Angst vor Hunden hatte und gleichzeitig aber in einem familiären Umfeld lebte, wo einfach regelmäßiger Hundekontakt unumgänglich war sozusagen, sodass das dann für diese Familie schwierig war zu sagen, ne? Also wir können irgendwie keinen Familienbesuch machen oder so, weil diese Angst vor dem Hund so groß ist. Und dann sagte diese Therapeutin, sie hat dann eben ganz oft das Gefühl, dass Eltern dann quasi erwarten, wenn sie dann zu ihr kommen und sagen, unser Kind hat Angst vor Hunden, fixen Sie das mal, dass dann die Therapeutin sagt, alles klar, wir gehen in die Hundeschule, streicheln mal alle Hunde und dann ist es weg, so ungefähr. Und sie hat halt gesagt, bei zum Beispiel Angst vor Hunden arbeitet sie mehrere Wochen mit diesem Kind, ohne dass das einmal einen echten Hund sieht oder anfasst. Sondern das fängt dann wirklich an mit, wir malen ein Ausmalbild an von einem Hund, weißt du? Oder wir gucken mal ein Video an, wo zwei Welpen miteinander spielen oder so, ne? Um einfach sozusagen dem Gehirn nach und nach in einer völlig sicheren Situation Bilder an die Hand zu geben, die Hunde als nicht bedrohlich, nicht als, weißt du, gefährlich so präsentieren. Also
und ganz, ganz, ganz
dann
langsam.
Entwickelt sich da sozusagen nach und nach im Gespräch, im sensiblen Begleiten so dieses, wie geht's dir? Was sind die Ängste? Was würde dir vielleicht helfen? Können wir meinen Hund aus der Ferne angucken? So, ne? Und dann wird er sozusagen nach und nach und nach sich hingearbeitet. Und ob dieses Kind jemals einen Hund streicheln wird, ist am Anfang dieses Prozesses gar nicht abzusehen, sondern das Ziel ist, dass es tolerieren kann, irgendwann mit einem Hund im selben Raum zu sein, sozusagen ohne Angst zu haben, weißt du?
Genau, also das Gehirn soll halt lernen, oder?
Ja.
Dass ein Hund nicht ein automatisches Alarmsignal ist.
Genau. Und soll verlernen, dass es das irgendwann mal abgespeichert hat, aus welcher Situation auch immer heraus. Und das alles funktioniert nur im Einvernehmen mit dem Kind. Und wenn du sozusagen bei so einem Prozess zu schnell bist und das Kind zu irgendwas zwingst oder ne, pushst, dann kann dich das wieder quasi um Monate zurückwerfen. Kannst du wieder bei Null anfangen.
Bei einer Sache würde ich vielleicht nochmal nachhaken. Du sagtest vorhin, und das macht nur Sinn, wenn die betroffene Person auch will, dass mit dieser Angst was geschieht. Jetzt ist es ja beim Kind so, jetzt wenn wir bei deinem Hunde, fiktiven Hundekind-Beispiel bleiben, da sind ja vermutlich die Eltern losmarschiert und haben gesagt, so, wir haben hier, wir betreiben eine Hundeschule, unser Kind hat Angst vor Hunden, das müssen wir irgendwie auflösen, das Problem. Wie weit dürfen wir da als Eltern quasi ein Stück weit drüber hinweggehen? Oder Weil ich weiß jetzt nicht, ob die Psychologin sich oder Therapeutin sich wirklich beim Kind erstmal eingecheckt hat und zu sagen, willst du deine Hundeangst loswerden? Mhm. Weißt du?
Ja, also das ist ein super wichtiger Punkt, weil es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo ein Kind sagt, mich stört an dieser Angst gar nichts. Also ich will halt einfach keine Hunde sehen. Ich komme auch ohne klar, so ungefähr. Ja. Ne? Und dann eher das Umfeld sagt, für uns ist das aber ein Problem. Genau, also Grundsatz jeder Therapie ist, dass man einen Menschen nicht gegen seinen Willen therapieren kann. Das gilt einfach mittlerweile als Gesetz. Das war früher tatsächlich anders. Da hat man ja auch in der Geschichte der Psychiatrie viel auf so zwangstherapeutische Maßnahmen gesetzt. Und das ist eine unglaublich erschütternde und gewaltvolle Geschichte, auf die man da zurückblicken kann. Heute gilt es im Prinzip ja als Common Sense, dass Therapie nicht gegen den Willen des therapierten Menschen funktionieren kann. Und tatsächlich, also diese Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, mit der ich da gesprochen habe, die eben mit Kindern arbeitet, sagte, dass sie immer, wenn Eltern quasi mit so einem, in Anführungszeichen, Heilungsauftrag zu ihr kommen, erstmal mit dem Kind in so ein Check-in geht, im Sinne von, wie geht's dir selber damit eigentlich? Möchtest du das überwinden und so? Und wenn dann Kinder sagen, nö, ich habe da überhaupt kein Problem mit, ist das Gespräch an der Stelle nicht beendet, weil natürlich man trotzdem dann sagen kann, aber wäre nicht es vielleicht doch schön, und ihr seid ja auch als Familie, ne, eine Einheit, und wenn so und so, und es gibt da berechtigte Anliegen. Aber letztlich ist es so, dass quasi vor jeder Therapie erstmal ein Weg stehen muss, das Kind quasi dafür zu gewinnen, sich diesem Thema stellen zu wollen. Und natürlich kann so ein, ich will mich damit nicht befassen, auch immer eine Vermeidungsstrategie sein, ne? Und da dann praktisch so ganz vorsichtig hinzugehen und zu sagen, wahrscheinlich hast du auch einfach Angst davor, dass wenn du jetzt sagst, du willst dich dieser Angst stellen, dass du dann das und das machen musst. Das ist überhaupt nicht so, sondern wir würden jetzt erstmal nur ein Buch angucken oder sowas, weißt du? Das kann dann natürlich auch solche Ängste überwinden helfen. Aber es braucht da sehr viel Feinfühligkeit, sehr viel Empathie, und auch in nicht-therapeutischen Settings, also auch in familiären Settings, kann man im Prinzip sagen, dass sozusagen das Überwinden von Ängsten am besten funktioniert mit sehr viel Geduld, sehr viel Sanftmut und wirklich so Mini-Mini-Schritten, ne? Die das Kind nicht überfordern und wo das Kind auch das Gefühl hat, es hat da eine Möglichkeit, immer auch zu sagen, das ist mir jetzt zu viel, das schaffe ich doch noch nicht, ich will noch mal einen Schritt zurück. Ne?
Und glaubst du, wir können als Eltern, Vorbilder, die wir ja da immer sind, ob wir wollen oder nicht, wie wir mit Ängsten umgehen, da auch einwirken, oder ist das unabhängig? Weil bis jetzt haben wir ja eher sozusagen von, jeder Mensch ist unterschiedlich und kindliche Gehirne sind unterschiedlich und viele dieser Ängste kommen aus der Ursuppe oder machen halt Sinn oder sind aus sozusagen zusammenfantasierten Logiken entstanden oder wie auch immer. Also ja. Kinder haben Ängste, ja. Und welchen Einfluss aber kann es haben, wie ich mit meinen Ängsten umgehe und oder ob mein Kind das mitbekommt oder es eben nur unbewusst spürt. So, ne? Da haben wir ja auch eine ziemliche Bandbreite, weil es ja einfach so nicht so ein Ratio-Thema ist zum Teil.
Ja, ja. Also was ja definitiv ziemlich gut nachgewiesen ist, ist, dass sehr viele Ängste sozial erlernt sind und auch sozusagen vererbt werden können. Also dass, wenn Eltern vor bestimmten Dingen Angst haben, dass sie oft diese Ängste unbewusst an ihre Kinder weitergeben und dass teilweise Ängste sich wirklich auch durch Generationen ziehen in Familien, ne? Also transgenerationale Traumata, so, das ist dann noch so ein Stichwort, das man da reinwerfen kann. Teilweise auch Ängste, wo Menschen überhaupt nicht sich erklären können, ne, woher die kommen, und die haben was mit ihrer Familiengeschichte zu tun. Und das ist eben auch was, da wird dann auch manchmal so ein bisschen im, sag ich mal, alltagspsychologischen Sprech Eltern gesagt, macht das doch einfach nicht. Ja, also gebt doch einfach eure Ängste an eure Kinder nicht weiter, das wäre doch besser. Und das ist halt, sag ich mal, nicht so einfach, weil Ängste sind da, und auch wenn wir Ängste nicht verbalisieren, nehmen Kinder die natürlich wahr, und Kinder haben oft unglaublich feine Antennen dafür, ne, also wenn ich als Mutter Angst vor Hunden habe, muss ich das meinem Kind nicht erzählen, sondern wenn mein Kind merkt, wir sind zusammen unterwegs und ich wechsle die Straßenseite, wenn ein großer Hund kommt, oder fasse es einfach nur fester an oder atme anders oder gucke anders oder habe eine angespanntere Körperhaltung, das registriert mein Kind alles und lernt auch was daraus, ne? Und da finde ich es auch wichtig, sich da nicht selbst so mit so einer großen Strenge zu begegnen. Ich halte es für kaum möglich, ein Kind großzuziehen, ohne dem die eine oder andere vielleicht auch Angst weiterzugeben, die wir jetzt nicht bewusst gewählt hätten weiterzugeben, aber die halt einfach da ist und die wir nicht so überwinden können, dass wir die authentisch dem Kind nicht weitergeben können. Und dann ist aber gleichzeitig, und das knüpft an das, was du so gefragt hast, immer die Frage, wie gehe ich mit sowas um? Also kann ich, wenn ich zum Beispiel dann merke, ich habe eine gewisse Angst weitergegeben, das meinem Kind gegenüber, wenn das nicht mehr so ganz mini-klein ist, auch formulieren und vielleicht zum Beispiel auch sowas sagen wie, für mich sind Riesenräder die Hölle, aber das heißt nicht, dass du das nicht genießen darfst und das kannst du vielleicht mit deinem Onkel Peter machen, der ist voll der Riesenrad-Fan und das wäre doch irgendwie cool, ja, oder ob ich quasi in meiner Angst so in Anführungszeichen überbordend werde, dass ich sage, weil ich Angst vor Riesenrädern habe, darf keins meiner Kinder jemals Riesenrad fahren, so, ne, also man kann ja wirklich auch manchmal Dinge delegieren und man kann Dinge benennen und ich glaube schon auch, dass Kinder was daraus lernen können, wie wir mit Ängsten umgehen und dass sie sich das auch natürlich abgucken, dass es Situationen gibt, wo wir auch selbst, auch wir als Erwachsene, ins Vermeidungsverhalten gehen und andere Situationen, wo wir uns eine Angst stellen oder eine Angst überwinden. Ich habe das ja schon mal an anderer Stelle erzählt, dass ich ganz lange so mit Fahrangst zu tun hatte, wieder das Autothema.
Oh,
ne?
Heute, also auch die Autofolge.
Dann aber als Erwachsene das wirklich gut überwinden konnte und mittlerweile auch wirklich gut und angstfrei Auto fahren kann. Und da waren meine Kinder ja schon, also gar nicht so klein und haben, also haben das wirklich auch bewusst mitbekommen, dieses Mama nimmt jetzt nochmal Fahrstunden und habe ich immer so angefeuert vom Rücksitz, du schaffst das. Und das glaube ich schon, dass das so ein bisschen was bei ihnen hinterlassen hat. Also einfach überhaupt das mal mitzuerleben, so dieses, es ist ganz normal, dass man vor manchen Dingen Angst haben kann und man kann dann aber auch Strategien finden, ne, so eine Angst zu überwinden und irgendwann ist diese Angst auch nicht mehr da. So, und da bilde ich mir schon ein, dass es nicht schlecht ist, wenn ein Kind sowas mal mitbekommen hat.
Voll. Meine Sorge ist ja immer nur sowas wie, in jüngeren Jahren des Kindes hattest du bestimmte Ängste, die gibst du quasi irgendwie mit oder die sind halt Teil des Erlebens des Kindes. Dann vergehen ein paar Jahre und du verlierst diese Angst, weil sich die Rahmenbedingungen ändern. Aber diese quasi Co-Erfahrung der Angst löst sie sich dann immer automatisch auf.
Ja, das ist halt vielleicht halt, auch nicht. Das kann
deswegen ist sein. Natürlich dein Beispiel schön, weil man da natürlich sieht, wow, da also hier brettert jetzt Nora über die Straßen, als wäre nie was gewesen. Und die Kinder können, falls sie sich überhaupt erinnern, das ja sozusagen sehr nachvollziehbar auflösen. Und was anderes sind ja so Existenzängste oder Selbstwertgefühls, also so das. Das Spektrum der Ängste ist ja groß, ne? So, genau. Oder Zukunftsangst, das, ich traf vor ein paar Jahren mal einen alten Bekannten. Der konnte nicht anders, als nur darüber zu reden, wie groß seine Angst war, dass sozusagen, ne, Klimawandel und die Welt geht unter und dass er, also so. Und das musste er auch nach Hause getragen haben. Und man kann nur hoffen, dass das jetzt sozusagen, dass das jetzt nicht ins System so übergegangen ist.
Aber das ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Also das ist auch was, was mir manchmal begegnet. Mir schreiben manchmal Eltern Nachrichten, gerade wenn dann wieder irgendein Bericht in den Medien war. Weißt du, von wegen, jetzt wurde diese 1,5 Grad Grenze überschritten. Jetzt wurde jener Klimakipppunkt erreicht, wo mir den Eltern teilweise, gerade auch so, wenn sie dann mit ihren Kindern in der Einschlafbegleitung liegen oder sitzen, wirklich so ganz panische Nachrichten schreiben und dann teilweise schreiben, ich liege hier neben oder zwischen meinen Kindern und habe einfach nur noch Angst und ich bereue es, diese Kinder bekommen zu haben, die jetzt in die Welt gesetzt zu haben, in was für eine schreckliche Welt entlassen wir die. Und dann merkt man so richtig diese Nachrichten an, diese Panik, diese existenzielle Angst, diese Schuldgefühle, dieses Gefühl, es kann alles überhaupt nicht mehr gut werden. Und ich merke, dass ich dann beim Lesen, und das sind Menschen, die ich nicht persönlich kenne, total Beklemmungen bekomme. Und dann auch manchmal kaum weiß, was ich da antworten soll, weil das dann so riesen existenzielle Sachen sind. Und gleichzeitig dann immer auch denke, Mensch, hoffentlich ist das jetzt einfach gerade so ein Moment und du kannst den auch wieder überwinden, weil ich einfach denke, wie schrecklich muss das sein? Völlig unbeachtet jetzt von, wie berechtigt oder unberechtigt sind manche Ängste, in einem Haushalt oder in einem Familiensystem groß zu werden, wo quasi die Grundstimmung, die Grundhaltung der Erwachsenen ist, es war ein Fehler, überhaupt Kinder zu bekommen. Alles geht den Bach runter, alles wird immer schlimmer. Wir können uns mit Glück hier noch so ein bisschen ein paar nette Jahre machen, aber eigentlich sind wir verflucht, so, weißt du? Also das ist wirklich was, wo ich denke, puh, bei allem, ne? Hm. Also ich will überhaupt gar nicht irgendwelche Gefahren oder Krisen oder Risikoszenarien leugnen, aber ich bin schon sehr überzeugt, auch nach allem, was ich über die entwicklungspsychologische Forschung zu diesem Thema weiß, dass es gerade für Kinder unfassbar wichtig ist, grundsätzlich in so einer Stimmung, sag ich mal, der Hoffnung und es kann immer alles gut gehen und, weißt du, Urvertrauen im besten Sinne sozusagen, da groß zu werden und dass das sehr, sehr belastend sein kann für Kinder, wenn sie sozusagen in so einem völlig angsterfüllten Haushalt groß werden, wo, weißt du, so eine No-Future-Philosophie quasi das Denken und Handeln bestimmt. Und gleichzeitig kann man natürlich niemandem, weißt du, vorwerfen, solche Ängste zu haben oder sagen, das ist jetzt irgendwie falsch, weil man darf das nicht. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, gerade wenn man ein Kind begleitet oder Kinder begleitet, ein Ventil und einen Ort zu finden für diese Ängste, ob das in einem Gespräch mit Erwachsenen ist, in einer therapeutischen Sitzung, in was auch immer, und gleichzeitig irgendwie einen Weg finden muss, fast als Eltern, auch ne, Dinge zu finden, an denen man sich festhalten kann, wo man Hoffnung schöpfen kann, wo man Kindern eine Zuversicht und eine mutige Perspektive sozusagen auf ihr weiteres Leben irgendwie eröffnen kann.
Ja. Und was ich da stellenweise so ein bisschen als entlastend empfunden habe, auch ist die Pubertät, weil ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, nicht, ob es mit der Pubertät genau zusammenhängt oder sozusagen einfach die Adoleszenz, dass Kinder, wenn sie älter werden, aufgrund von ja der Weltsicht, die sie sich selber zusammenschustern, aufgrund ihrer Freunde, Bekannte, Schule, wie auch immer, ja dann auch nochmal einfach andere Dinge wichtig werden und plötzlich eben kleine oder auch große Ängste plötzlich weggehen, wie dein Beispiel vom Übernachten, oder zumindestens ja relativiert werden können oder auch durch eine Verleugnung, Verdrängung, Verharmlosung einfach auch zumindestens ihren Schrecken verlieren können. Nicht in allen Fällen, und natürlich gibt es Ängste, die sind, da braucht man auch Hilfe, aber wenn das Kind älter wird, verlässt es halt auch zum Teil zumindestens den Radius der elterlichen Ängste. Und ich glaube, dass dadurch auch wir nicht immer an allem immer für ewig schuld sein müssen als Eltern. Ja.
Ich war vor einigen Wochen mit meinen großen Kindern bei einer Veranstaltung von Luisa Neubauer. Die hat dieses Buch Was wäre, wenn wir mutig sind, geschrieben und hat das da vorgestellt. Und da hat die dann so einen Abend dazu gemacht. Und da hat sie einen Passus vorgelesen aus ihrem Buch. Da schreibt sie über Hoffnung und da differenziert sie so ein bisschen zwischen einer quasi trägen oder faulen Hoffnung, die eher so ein bisschen ist, ja, wird schon irgendwie gut gehen. Ich habe weder Lust, mich mit Krisen zu befassen, noch was dagegen zu tun. Ich hoffe einfach mal das Beste so. Und so einer aktiven Hoffnung. Und sie plädiert eben sehr stark dafür zu sagen, wenn wir Ängste haben, gerade auch in Bezug auf die Zukunft, ist es wichtig, in die Selbstwirksamkeit zu kommen, Dinge zu tun, irgendwie sich selber wieder als aktiv und handlungsfähig zu erleben. Und gerade angesichts natürlich großer globaler Krisen fühlt sich das oft sehr nach Tropfen auf dem heißen Stein an. Und auch das ist nicht unnormal. Und gleichzeitig hat sie da so sehr eindrücklich davon gesprochen, ja, dass Hoffnung etwas ist, was man sich sozusagen aktiv machen und bauen muss und dass sozusagen Mut etwas ist, was aus dem Handeln entsteht. Und das, ja, ich krieg's jetzt nicht sozusagen ganz genau zusammen, wie sie es gesagt hat, sie hat es sehr schön formuliert, aber das habe ich nochmal so für mich mitgenommen, sowohl im Umgang mit, sag ich mal, großen Krisen, aber auch mit kleineren Ängsten, dass Angst zu haben, auch immer eine Einladung sein kann, zu sagen, ich schau mal, wo ich ein bisschen selbstwirksamer werden kann. Angst hat bei mir ganz oft was mit so einem Gefühl von Passivität zu tun, mit so einem Gefühl von, das passiert mir und ich kann nichts machen.
Ausgeliefert. Ja.
Und genau, so einem Ausgeliefertsein und dann zu überlegen, welche Maßnahmen kann ich konkret ergreifen, was kann ich jetzt konkret tun, um in so ein Gefühl von, ich sorge jetzt für mehr Sicherheit, mehr Zuversicht, mehr Mut, mehr Halt irgendwie zu kommen. Das kann auch dabei helfen, so eine gewisse fast Lähmung durch Angst zu überwinden. Und das war so ein Gedanke, über den ich danach, also weil du jetzt gerade von Teenagern sprachst, eben auch mit meinen jugendlichen Kindern so nach dieser Veranstaltung noch so ein bisschen ins Gespräch gekommen bin und was auch bei ihnen sehr stark so in Resonanz gegangen ist. Dieses, es stimmt, manchmal, wenn man sowas liest, hat man so das Gefühl, ich erstarre quasi in der Angst und kann gar nichts mehr machen. Aber jetzt, nach diesem Abend, fühle ich mich eigentlich motiviert, was zu tun. Und das fand ich so ganz schön zu sehen, wie manchmal auch so ein Impuls, dass dann jemand extern ist, weißt du, nicht Elternteil, nicht Lehrkraft, sondern irgendwie so eine Person auf der Bühne dann sowas reinwirft, wo dann so Jugendliche einfach mal sagen, ja, stimmt eigentlich. Wir haben was in der Hand und wir können was ändern, wir können was machen.
Ich kenne einen verwandten Gedanken auch bei Ängsten, die sozusagen irgendwo dazwischen sind, ja. Also zwischen, ich will nicht woanders übernachten, und der großen globalen Doomsday-Angst, sondern einfach diese mittleren Ängste, Existenzängste, Versagensängste, wo man halt so merkt, so, okay, mich treibt so eine Angst, aber ich habe noch ein bisschen Ratio übrig. Mhm. Ich meine jetzt nicht diesen, boah, ich bin jetzt so im Fight or Flight, im Alarmmodus, sondern diese mich leicht lähmenden Ängste vor irgendwelchen wahrscheinlichen oder weniger wahrscheinlichen Szenarien. So. Und dann versuche ich schon mir so immer manchmal so zu überlegen, okay, aber wenn es wirklich eintrifft, was wäre denn dann, wäre das dann wirklich so schlimm und was würde das dann bedeuten? Und also sich das sozusagen auch zuzugestehen, dass man daraus oft auch einen Plan B machen kann. Mhm. Ich bin überhaupt ganz gerne so ein Plan B-Mensch. Mhm. Also das ist so meine kleine Art, mich manchmal mit so Ängsten umzugehen oder auch zu wappnen und zu sagen, ja, also wenn dieses Fenster zugeht, und das wäre natürlich, davor habe ich total Angst, aber gibt es dann ein anderes, das ich dann vielleicht aufmachen kann und wäre das dann nicht nach ein paar Jahren vielleicht auch doch auch eine ganz gute Lösung? Wie sähe die denn dann aus?
Ja.
Also ich glaube, so diese kleinen, das sind ja, das habe ich natürlich nicht selber erfunden.
Ja.
Aber diese, dass uns Ängste, ich wollte, glaube ich, nur nochmal unterstreichen, was du sagtest, dass uns Ängste auch irgendwo hinführen können, eine Situation anders einzuschätzen oder eine noch quasi unausgesprochene Lösung mal auszusprechen, das ist eigentlich schon auch was Schönes. Das kann dann auch was Beruhigendes entwickeln.
Ja.
Bisschen gehäkelte Weisheit, ich weiß, aber vielleicht sind die dafür schon auch da.
Also ich glaube, dass es halt grundsätzlich so ist, dass es wichtig und gut ist, Ängste nicht sozusagen wegzuschieben und zu tabuisieren, sondern die auch anzugucken und so ein bisschen auch mal zu Ende zu denken, im Sinne von, wäre das wirklich so schlimm oder so, genau wie du sagst. Und auch ein Stück weit anzunehmen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wir sind unterschiedliche Typen und aufgrund unserer Biografien, aber auch aufgrund der Art und Weise, wie unsere Gehirne und Nervensysteme arbeiten, sind wir unterschiedlich, sag ich mal, anfällig für bestimmte Ängste. Und zum Beispiel, ich habe jetzt hier so verschiedene Sachen von meinen eigenen Ängsten erzählt in dieser Folge. Daraus kann man vielleicht schließen, dass ich durchaus eine Person bin, die mit Ängsten in ihrem Leben zu tun hat und für die das ein Thema ist. Und ich habe mit unterschiedlichen Ängsten, sag ich mal, unterschiedliche Umgänge gefunden. Also von, die will ich überwinden, bis, die muss ich einfach annehmen, die wird nicht weggehen. Und ich kann trotzdem ein gutes Leben haben. Und manchmal beneide ich zum Beispiel meinen Mann, der einfach von seiner ganzen Grundkonstitution her, also da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, das ist jetzt kein Geheimnis oder so, okay, einfach insgesamt ein deutlich weniger ängstlicher Mensch ist als ich. Also der einfach weniger mit Ängsten zu tun hat in seinem Alltag, dem das oft ferner liegt, wenn irgendeine Entscheidung ansteht oder irgendwas passiert, in so ein Worst-Case-Szenario gedanklich zu schießen, sondern der so von seiner ganzen Art zu denken und wahrzunehmen und zu fühlen, der einfach anders aufgestellt ist und weniger angstvoll ist als ich. Und gleichzeitig ist das auch so, dass wir dann eben manchmal schon festgestellt haben, ne, man kann sich dann auch so ein bisschen ergänzen. Manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn jemand auch noch ein paar Risiken hat oder so. Und vor allem darf das einfach sein, dieser Unterschied in Persönlichkeiten und in der Art und Weise, wie wir leben und arbeiten. Und wir haben oft diese Wertung im Kopf, sozusagen mutig sein ist besser als ängstlich sein. Und für mich war das durchaus ein wichtiger Schritt anzuerkennen, für mich ist ganz persönlich, ich bin ganz viele Dinge und ich habe verschiedene Eigenschaften und diese Tendenz auf Neues oder Unbekanntes oder Unübersehbares mit Angst zu reagieren, gehört bei mir dazu. Das ist ein Teil meiner Persönlichkeitsstruktur, was auch immer. Und das macht mich nicht irgendwie zu einem, weißt du, schlechteren oder fehlerhaften Menschen oder so, sondern es ist einfach eine Art und Weise, wie ein Nervensystem und ein Gehirn reagieren kann. Und je liebevoller und sanfter ich da auch bei mir selber drauf blicke, weißt du, auf diesen Hang an manchen Stellen zu Ängsten, desto verständnisvoller kann ich da auch mit anderen sein, aber eben auch mit mir selber dann einen guten Umgang finden und dann wirklich erstmal anerkennen, okay, diese Angst ist da, die darf auch da sein. Und dann kann ich im zweiten Schritt überlegen, brauche ich da Unterstützung mit? Ist diese Angst eigentlich auch okay? Will die mir vielleicht auch was Wichtiges sagen? Vielleicht nützt die mir gerade auch was? Ist das eine Angst, die mich einschränkt, ist das eine Angst, die kleiner werden muss, so, ne? Aber es ist für mich auch wirklich aus biografischer Erfahrung immer wichtig gewesen, sozusagen selber das Heft in der Hand zu haben, wie und wann ich mich welcher Angst stellen kann. Also für mich als Kind wäre das der absolute Albtraum gewesen, wenn sozusagen über meinen Kopf hinweg man einfach gesagt hätte, die Nora muss das jetzt mal aushalten lernen. So, also das bin ich sehr froh, dass das nicht passiert ist, bei den verschiedensten Ängsten, die ich auch als Kind so hatte. Und deswegen gehe ich da in sehr viel Empathie einfach auch mit ängstlichen Kindern und will einfach dazu raten, da in einem guten Kontakt zu bleiben mit dem Kind, im guten Austausch zu bleiben, was es braucht. Diese Mini-Schritte.
Genau.
Nicht aus dem Blick zu verlieren und gleichzeitig zu sagen, die können wir nur zusammengehen, nicht gegen das Kind. Und eben auch immer daran zu denken, dass Ängste, auch Ängste, die in der Kindheit sehr dominant sein können, nicht für immer bleiben müssen, sondern dass einfach bei vielen Menschen irgendwann in ihrem Leben so ein Punkt kommt, wo sie sagen, und jetzt habe ich selber eine starke Eigenmotivation, diese Angst zu überwinden.
Genau.
Und dann ist auf einmal ganz viel möglich, was aber halt oft mit 6 oder 7 noch nicht so möglich war.
Wäre das einfach nicht drin gewesen. Genau. Wenn ihr Angst habt, an podcast@nora-imlau.de zu schreiben, dann überwindet diese Angst und schreibt uns, falls ihr zum Thema Angst uns irgendwas erzählen wollt. Genau. Und damit kommen wir zu den Sponsoren der aktuellen Folge und es folgt etwas Werbung.
Ja, wir freuen uns riesig, dass unsere heutige Folge wieder unterstützt wird von der WUBI-Box. Das ist wirklich ein heißer Tipp von uns für alle Familien. Denn die WUBI-Box ist eine Audiobox, die mit Spotify funktioniert. Das heißt, anders als bei manchen anderen Audioboxen habt ihr nicht sozusagen so eine ganz limitierte Auswahl an Hörspielen, die sozusagen auf einen bestimmten Tonträger gebunden sind, sondern ihr verbindet diese WUBI-Box mit eurem Handy, mit einem Spotify-Account, könnt dort bestimmte Playlists erstellen und die Kinder können dann auf der WUBI-Box auch verschiedene regenbogenfarbene Tasten drücken, um auszuwählen, was sie hören wollen. Ihr könnt diese Tasten sozusagen immer wieder mit neuen Liedern oder Geschichten belegen, sodass ihr eine unglaublich große Auswahl habt, ne, ob ihr was für eure Kinderzimmer-Tanzparty braucht oder Vorlesegeschichten zum Einschlafen, sodass die Kinder unglaublich lange auch mit dieser Box sich immer wieder neue Inhalte anhören können und die wächst sozusagen mit den Kindern mit. Die hat auch so ein recht zeitloses Design, also die sieht jetzt nicht aus wie ein Kleinkindprodukt, sondern die steht auch noch bei meinen Teenagern im Zimmer und wird dann eben entsprechend für andere Spotify-Inhalte genutzt, also einfach wie so eine Bluetooth-Box. Und es ist aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr wertvoll für Familien, dass eben eure Kinder damit euer Spotify-Abo nutzen können, ohne dass ihr den Kindern eure Handys mit ins Kinderzimmer geben müsst.
Genau, also dieses Belegen der Tasten mit Spotify-Inhalten, ab dann ist dieses Gerät einfach unabhängig von deinem Handy und auch irgendeinem anderen Gerät. Also das Kind fummelt dann nicht selber, hängt nicht auf Spotify rum und sucht und hängt in irgendwelchen Videopodcasts und du weißt, dass das ja mein Lieblingsthema ist, sondern ihr kuratiert das quasi ein bisschen vor und dann sind da diese 7 Tasten und das ist dann die Auswahl für dein Kind, bis du es dann eben wieder neu belegst. Und das Ganze funktioniert auch unterwegs, sodass man also vielfältig gewappnet ist, wenn man mit dem Kind unterwegs ist.
Genau, also zu Hause braucht ihr für die Audiobox das WLAN. Wenn ihr zum Beispiel bei einem Picknick im Park die Box nutzen wollt, müsstet ihr die Inhalte auf einer SD-Card spielen, ne? Und dann würde das sozusagen auch offline funktionieren, genau. Je nachdem, wie da der Bedarf von eurer Familie ist. Und wir legen euch diese WooBox sehr ans Herz und wir haben einen Gutscheincode für euch, der lautet aller-anfang-wubi26 und Wubi schreibt man W-O-B-I-E und damit spart ihr 5 € auf eure WooBox-Bestellung, einmal pro Kunde einlösbar, nicht kombinierbar mit anderen Rabatten.
Ganz genau, das Ganze gilt einen Monat ab Ausstrahlung dieser Folge. Ich packe euch den Link zu Wubi in die Shownotes, genauso auch natürlich den Code und die Bedingungen. Wir sagen vielen Dank und damit können wir noch in unser Postfach gucken. Und zwar, Nora, da kam eine schöne Mail schon vor ein paar Wochen von Ingrid, die schrieb zur Folge, weißt du, zu viel des Guten, ja. Also so, wo wir so überlegt haben, was ist überbehüten und da waren ja manche auch... Es gab ein paar Diskussionen und Ingrid schrieb jedenfalls sehr schön, pass auf. Liebe Nora, lieber Oliver, ich wollte schon längst einmal eine E-Mail schreiben, wo ich verschiedene Dinge zu den verschiedensten Folgen anbringen wollte, bin aber noch nicht dazu gekommen. Hey Ingrid, anytime, wir sind da. An dieser Stelle erstmal vielen Dank für euren wunderbaren Podcast. Was ich jetzt aber auf jeden Fall schon mal zur letzten Folge sagen wollte. Ich habe meinem Mann abends davon erzählt, dass es dieses Helikopter-Elternbuch gibt, in dem von Eltern erzählt wird, die mit dem Föhn die Klobrille für ihre Kinder erwärmen, und er darauf nur, beruflich sehr oft in Japan unterwegs, in Japan sind alle Toilettenbrillen erwärmt, selbst im allerletzten Hotel in der allerletzten Ecke. Ganz liebe Grüße, Ingrid aus Mainz. Ah, super.
Ja, das zeigt wieder so, ne? Ja. Man kann sich immer über Dinge so lustig machen und in einer anderen Kultur wäre das einfach das Normalste auf der Welt zu sagen, warum sollte sich irgendjemand auf eine kalte Klobrille setzen wollen, so, ne?
Ja, das ist so schön. Herzlichen Dank, Ingrid. Herzlichen Dank natürlich auch allen anderen, die uns geschrieben haben und sich gemeldet haben. Genug für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.